Ich freue mich, heute diese Predigtserie aus dem Philipperbrief mit euch weiterzuführen. Und ich freue mich darauf, heute mit euch diesen Bibeltext aus Philipper 4 ein bisschen genauer anzuschauen. Ich werde die Verse 1 bis 9 auslegen. Und ich sag's euch, dieser Text, der hat's wieder in sich. Was mich dieses Mal an diesem Text so begeistert, dass dieses Stück von Gottes Wort so reich ist. Gott überschüttet uns mit so viel Guten, mit seinem Frieden. Und wie wir dorthin kommen, das ist herausfordernd. Paulus fordert uns zu etwas wirklich Radikalem auf. Aber ich glaube, dass es auch absolut erstrebenswert ist. Paulus zeigt uns auf, wie wir in den Raum des Friedens von Gott eintreten, hineinkommen und dann auch darin leben können. Und wenn das, was Paulus hier sagt, Wirklichkeit in unserem Leben ist, dann halten wir uns da auf, wo wir hingehören. Und zwar in diesen Raum vom Frieden von Gott. Wir sind berufen und bestimmt, in diesem Raum des Friedens von Gott zu leben. Also, lasst uns einsteigen in Philipper 4. Ich möchte das versweise lesen. Wenn du deine Bibel zur Hand hast und ich hoffe, dass du eine dabei hast, dann schlag doch mit mir Philipper 4 auf und dann lass uns gemeinsam lesen. Philipper 4, Vers 1. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde, haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle Mühe. Hier bei Vers 1, da muss ich gleich anhalten, weil es besteht hier die Gefahr, dass wir hier schnell über was Entscheidendes drüber hinweglesen. Und zwar die Motivation von Paulus. Paulus hat hier eine zweifache Motivation, mit der er gleich die Philipper herausfordern, ermahnen möchte. Da ist einmal die Liebe zu ihnen und die Sehnsucht nach ihnen. Also zu was Paulus hier gleich auffordern wird, ist unheimlich anspruchsvoll. Und seine Motivation ist jetzt nicht von oben herab irgendwas zu befehlen, die Philipper zu unterdrücken. Nein, er liebt die Philipper und er sehnt sich nach ihnen. Und das ist seine Motivation. In dem Fall, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, herausfordern, ermahnen zu einem Gott wohlgefälligen Leben, dann sollte das auch unsere Motivation sein. Deine Liebe zu deinem Bruder und zu deiner Schwester in der GEC ist entscheidend für den Umgang und miteinander und sollte auch deine Motivation sein. Und ich erinnere mich da wieder daran, was unser Kirchengeschichtsdozent im Theologiestudium gesagt hat. Er sagt, im Gemeindedienst, da braucht es die 4M. Die 4M, die sind, man muss Menschen mögen. Als euer Pastor der GEC habe ich mich, als ich hier angestellt wurde, dazu entschlossen, die GEC und die Geschwister darin zu lieben. Und zu dieser Liebe muss ich mich auch immer wieder neu durchkämpfen. Das gebe ich ehrlich zu. Das sind Situationen, die das erschweren. Da ist mein eigenes Herz, wo vielleicht mit einer anderen Motivation auf Abwägen kommt. Aber wenn ich mir immer wieder neu dieses Wort vor Augen halte und wenn ich dann dieses Wort Gottes hier auch predige und es vor euch tue, dann tue ich das, weil Gottes Liebe durch das Wort Gottes in mein Herz geflossen ist und ich aus dieser Liebe heraus euch das Wort Gottes weitergeben möchte. Und verzeiht mir bitte auch da, wo ich nicht aus Liebe zu euch und auch nicht aus der Sehnsucht nach euch gehandelt habe und auch geredet habe. Und ich möchte auch jeden Einzelnen dazu einladen, anhand von dem Vorbild von Paulus auch eure Motivation zu prüfen, mit der ihr in der Gemeinde euren Geschwistern dient. Prüft euch, mit welcher Herzenshaltung ihr euch in das Geschehen der Gemeinde, der GEC, einbringt. Ist da vielleicht Egoismus und der alleinige Wunsch, dass ich mich wohlfühle? Sind da vielleicht Machtansprüche da? Hauptsache, den Weg geht die Gemeinde, den ich mir wünsche. Beruht vielleicht deine Motivation auch darauf, auf den Dingen, die du an Energie und vielleicht auch an Geld in die Gemeinde gibst, so nach dem Motto, ich gebe ja auch viel und ich arbeite auch hart, deshalb habe ich auch das Recht, viel Gewinn aus der Gemeinde zu ziehen. Lass uns doch zurückkommen zu der Liebe zueinander und zu der Sehnsucht nach inniger Gemeinschaft. 1. Johannes 4, Vers 19, da lesen wir davon, wir lieben, also wir als Mitglieder und Freunde der GEC, weil er uns zuerst geliebt hat. Und es ist möglich, dass wir uns einander lieben, so wie Paulus das hier auch tut gegenüber den Philippern, weil seine bedingungslose Liebe zuerst da war. Vielleicht erinnert ihr euch auch an Philipper 2, da lesen wir in Vers 3 bis 5. Lasst mich das mal kurz vorlesen, Philipper 2, Vers 3 bis 5. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Ja, und was hat uns denn Jesus vorgelebt? Lesen wir auch in Philipper 2. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er hat auf alle Vorrechte in der himmlischen Welt verzichtet und ist als Knecht in diesen Dreck der Welt gekommen. Und das nicht genug. Er ging bis ans Äußerste und hat sein Leben für seine Freunde gelassen. Und mit dieser Liebe im Gepäck, mit dieser Liebe in unserem Herzen können wir einander lieben und die Sehnsucht nach Gemeinschaft miteinander haben. Und jedes Mal, wenn wir das tun als Gemeinde, wird etwas sichtbar von dieser Retterliebe, die Jesus uns dort gezeigt hat. Grund und Motivation, warum wir als GEC Gemeinde leben und miteinander im Glauben wachsen, ist die Liebe zueinander und die Sehnsucht nacheinander. Paulus schreibt, ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Also da ist das Erste, die richtige Motivation. Dann das Zweite. Paulus, ist es wichtig, dass wir uns auf das gemeinsame Ziel ausrichten. In Philipper 4, Vers 2 lesen wir weiter. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, mein treuen Wertgefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Das ist hier eine persönliche Ermahnung an ausgewählte Leute. Das sind diese zwei Frauen, Evodia und Syntyche, und sie sollen ihre Unstimmigkeiten beilegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Und dieser Weggefährte, der nicht genau benannt wird hier, soll ihnen dabei helfen. Und dieser Streit zwischen diesen Frauen, der wurde nicht vertuscht oder unter den Teppich gekehrt. Selbst Paulus in der Entfernung, der im Gefängnis saß, wusste darüber Bescheid. Und Paulus geht es jetzt nicht hier darum, diese Frauen vor der ganzen Gemeinde bloßzustellen. Nein, seine Motivation ist ja, seine Liebe für sie. Als Pastor der GEC bekomme ich manche Unstimmigkeiten mit, manche auch erst im Nachhinein und manche bleiben mir auch verborgen. Wie dem auch sei, vielleicht fällt dir eine Person ein oder vielleicht mehrere Personen sogar ein, mit denen du Unstimmigkeiten hast, die noch nicht beiseite gelegt sind. Dann möchte ich dich nach dem Vorbild von Paulus dazu einladen, diese Person zu kontaktieren und diese Unstimmigkeiten auszuräumen. Und sollte dir das besonders schwerfallen, dann mach's doch wie Paulus und hol dir doch jemand dazu, der euch dabei hilft, auf das gemeinsame Ziel sich auszurichten, ist entscheidend und hilft uns dabei enorm, Unstimmigkeiten auszuräumen. Und dieses gemeinsame Ziel, das wir als Gemeinde haben, ist, dass wir Gott allein die Ehre geben und im Glauben wachsen und gemeinsam reifen. So, ausgerichtet auf dieses gemeinsame Ziel, kann jede Unstimmigkeit, jeder Streit und jede Krise bewältigt werden. Und weil es in der GEC menschelt, werden wir davon auch immer haben, solange bis Jesus wiederkommt. Den Unterschied als Christen machen wir nicht unbedingt damit, dass wir gar keinen Streit haben, sondern wie wir mit unseren Unstimmigkeiten umgehen. Also wir sehen hier bei Paulus, es braucht die richtige Motivation, die hat er zu den Philippern, indem er sie liebt und sich nach ihnen sehnt. Das zweite ist, ganz auszurichten auf das gemeinsame Ziel, das ist Gott allein die Ehre zu geben und auch gemeinsam im Glauben zu wachsen und reifen. Und nun kommt er hier in Vers 4 und 5 zur ersten allgemeinen Aufforderung an die Gemeinde. Lasst mich wieder diese beiden Verse lesen. Philipper 4, Vers 4 und 5. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Kann ein Mensch einen anderen Menschen dazu auffordern, sich zu freuen, egal was passiert, sich zu freuen alle Zeit? Wie schräg wäre das, wenn ich zu einer Person hingehe, die gerade einen lieben Menschen verloren hat und sie dazu auffordere, sich zu freuen. Was wir hier verstehen müssen, ist, dass die Freude am Herrn, die Freude, mit ihm verbunden zu sein, eine andere Freude ist, als diese Welt hier uns bietet. Die Freude in Jesus bedient sich nicht bei unseren Umständen und Erlebnissen und Gefühlen unseres Lebens. Nein, die Freude in Jesus Christus hat eine andere Quelle, eine göttliche Quelle, eine übernatürliche Quelle. Es ist der Heilige Geist, der in unseren Herzen wohnt, bei jedem, der gläubig geworden ist. Und unabhängig deiner Umstände und unabhängig deiner Erlebnisse, deiner Gedanken und deiner Gefühle kann Freude am Herrn vorhanden sein. Die Wahrheit über den Weg, den Jesus in Liebe gegangen ist, bleibt allezeit bestehen. Und deshalb können wir uns auch allezeit in Jesus Christus freuen. Und wenn ich hier uns wieder Philipper 2 vor Augen führe, Jesus, der die Herrlichkeit bei seinem Vater und alle himmlischen Vorrechte hinter sich gelassen hat, um und unseretwillen in diesen Dreck der Welt zu kommen, um uns von der Macht des Todes, der Sünde und des Teufels zu erretten, indem er sich ans Kreuz nageln lässt und für unsere Sünden stirbt, stirbt am Kreuz, diesen Tod stirbt, den wir eigentlich verdient haben. dann entsteht als erstes in mir eine Ehrfurcht vor diesem heiligen Gott und dann eine innere, tiefe Freude über diese Retterliebe, die wir dort am Kreuz sehen. Freut euch und seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Wer selbst voll dieser Freude ist, der macht auch anderen gerne eine Freude. Freundlich sein im Umgang mit allen Menschen, egal wem du begegnest. Und wir halten unsere Freundlichkeit ja gerne zurück, weil wir die Angst haben, dass sie nicht erwidert wird. Und es ist ja eigentlich auch letztlich diese Angst, irgendwas zu geben, zu verschenken und selbst dabei zu kurz zu kommen. Aber diese Angst sollte jemand, der mit Christus verbunden ist, überhaupt nicht haben, weil er nie zu kurz kommen wird, weil er weiß, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Warum steht es hier in der Verbindung? Was heißt es? Wenn Jesus als der Richter der Unbarmherzigkeit und Härte bald kommt, wer hat da noch Lust, sich mit den kleinen Rechthabereien aufzuhalten und mit dieser Angst vielleicht irgendwie zu kurz zu kommen? Wenn Jesus vor der Tür steht und als der Richter dieser Welt auftritt, wer möchte dann nicht gerne zu diesen Sanftmütigen gehören, denen versprochen ist, dass sie das Gottesreich erben werden? Und wer möchte dann nicht zu den Barmherzigen gehören, denen versprochen ist, dass sie Kinder Gottes heißen werden? In Anbetracht der heilsgeschichtlichen Entwicklung ist dieser Text für uns relevant. Jesus kommt bald wieder. Freut euch und seid freundlich zu allen Menschen. Verschenk dich mit deiner Freude und mit deiner Freundlichkeit. Du wirst sicher nicht zu kurz kommen. Wenn Jesus wiederkommt, wirst du dann mit als dieser Freundliche zu den Sanftmütigen, zu den Barmherzigen gehören, dieses Himmelreich erben, die Kinder Gottes heißen. Also wir sehen hier, Paulus schreibt darüber, dass es die richtige Motivation braucht, die Liebe füreinander, die Sehnsucht nacheinander. Wir sollen uns auch ganz auf das gemeinsame Ziel ausrichten, Gott allein die Ehre zu geben und im Glauben zu wachsen und zu reifen. Und dann fordert Paulus uns damit auf, Freude im Herrn alle Zeit zu haben und mit dieser Freude auch im Umgang mit anderen Menschen ihnen freundlich zu begegnen. Und dann ist da noch seine nächste Aufforderung in Vers 6. Lasst mich wieder die nächsten zwei Verse lesen. Philipper 4, Vers 6 und Vers 7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. In meiner Liebe zu euch befehle ich euch, macht euch um nichts Sorgen. Wann hast du dir das letzte Mal Sorgen gemacht? Falls dir eine Situation einfällt, dann bist du derjenige, der sich angesprochen fühlen darf. Mach dir um nichts Sorgen. Wisst ihr, warum unsere Sorgen, verzeiht mir dieses Wort, aber so beschissen sind? Weil sie uns vom Frieden Gottes abhalten und uns die Freude am Herrn nehmen. Gott bietet uns hier einen unfairen Tausch an. Wir sollen die Steine in unserem Rucksack, die Gedanken, die uns schwermütig machen, unseren Kummer bei Gott abgeben und er gibt uns dafür seinen Frieden. Was ist das für ein schlechter Tausch für Gott und für ein extrem guter Tausch für uns? In jeder Lage mit Bitten unsere Anliegen zu Gott bringen. Das lässt uns wissen, dass Gott sich auch um die kleinsten Details unseres Lebens kümmert. In jeder Lage mit Flehen unsere Anliegen vor ihn bringen. Das lässt uns wissen, dass Gott uns gerade dann begegnen will, wenn unser Herz besonders große Not hat. Flehen entsteht dann, wenn unsere Not groß ist, wenn unser Herz besonders enttäuscht ist und wenn wir eine große Angst haben. Unser Gebet darf auch mal leidenschaftlich und impulsiv sein, eben mit Flehen. Und in jeder Lage sollen wir voll Dankbarkeit unsere Anliegen vor ihn bringen. Dankbarkeit ist nichts anderes als die Anerkennung des Segens Gottes in unserem Leben. Eine schöne Formulierung. Dankbarkeit ist nichts anderes als die Anerkennung des Segens von Gott in unserem Leben. Jedes Danke an Gott bedeutet, dass wir das anerkennen, was Gott uns ins Leben hineingegeben hat. Also wie bekommen wir den Frieden? Indem wir diesen ungleichen Tausch eingehen und alles bei Gott abladen, was uns beschäftigt. Mit Bitten, mit Flehen und mit Dankbarkeit. Und dieser Frieden, der übersteigt unseren Verstand, er wacht über unseren Gedanken und er wird unser Innerstes bewahren, unser Herz. Der Friede Gottes bewahrt uns vor falschen Gedanken und falschen Gefühlen. Seht ihr diesen Reichtum im Frieden Gottes? Und all das, wenn du dich in jeder Lage deines Lebens an ihn wendest. Manchmal reicht da ein Gebet und manchmal ist es ein anhaltender Gebetskampf, eine richtige Jagd nach dem Frieden Gottes. Jetzt, wo ich in den Ferien war, da habe ich mir auch vor allem vorgenommen, natürlich auch zu entspannen, Abstand zu gewinnen und mein Körper tat das auch gut, aber ich habe auch gemerkt, wie meine Gedanken immer wieder mit den Sorgen aus dem Gemeindealltag beschäftigt waren. Es ist mir teilweise enorm schwer gefallen, diese Sorgen sein zu lassen, die ich mir als Pastor und die wir uns als Gemeindeleitung zurzeit machen. Und diese scheinbar perfekten Umstände in den Ferien haben nicht wirklich dazu beigetragen, dass ich wirklich zum Frieden kam. Erst als ich mich Gott wieder neu hingehalten habe und ihm auch meine Anliegen gebracht habe, ist dieses übernatürliche Wunder wieder passiert, dass ich dann doch auch mit einem Frieden neu in den Tag gehen konnte und mich auch freuen konnte an den Ferien und die Zeit, die wir als Familie hatten. Manchmal reicht ein Gebet und manchmal ist es ein anhaltender Gebetskampf, ein ständiges Zurückkämpfen in diesen Frieden Gottes. Wir brauchen die richtige Motivation, also die Liebe füreinander und die Sehnsucht nacheinander. Und es ist nötig, dass wir uns auf das gemeinsame Ziel ausrichten, Gott allein die Ehre zu geben und im Glauben gemeinsam zu wachsen und zu reifen. Dann will Paulus, dass wir uns freuen und er will, dass wir uns keine Sorgen machen. Und jetzt kommt noch schließlich die dritte und letzte Aufforderung in den Versen 8 und 9. Lasst mich das wieder vorlesen. Philipper 4, Vers 8 und 9, lest doch gerne mit. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Diese zwei Verse, die gehören unweigerlich zusammen mit den zwei vorherigen Versen. Wir haben in Vers 6 und 7 gerade gesehen, wie wir diesen Frieden Gottes durch Gebet erreichen, damit unsere Gedanken und unser Herz bewahrt wird. Und dabei besteht jetzt die Gefahr, dass wir passiv werden und uns auf diesen Tatsache ausruhen. Und deshalb kommt Paulus jetzt hier mit diesen zwei abschließenden Versen. Von dem Frieden Gottes, den wir bekommen, gehen so viel gute Gedanken aus und wir tun das, was vor Gott richtig ist. Und damit jetzt der Friede Gottes oder Gott, der Gott des Friedens, wie es Paulus hier beschreibt, mit uns bleibt, mit uns ist, müssen wir unsere Gedanken und unser Handeln auf das vor Gott Gute ausrichten. Paulus schreibt hier, beschäftigt euch mit diesen Dingen und tut das, was ihr gelernt, was ihr empfangen, was ihr gehört und was ihr gesehen habt. Wenn wir uns Gott zuwenden mit unseren Bitten, mit Flehen und mit Dankbarkeit, dann kommen wir in diesen Raum des Friedens von Gott hinein. Aber im Raum des Friedens von Gott zu leben, ist nichts Passives. Nein, Paulus möchte, dass wir von da aus auch unsere Gedanken ausrichten und unser Handeln danach richten, dass wir das tun, was wir von diesem Frieden auch empfangen haben. Andersrum gesagt, um das noch ein bisschen besser zu verdeutlichen, auf den Punkt zu bringen, wenn du deine Gedanken auf Dinge ausrichtest, die unwahr und verachtenswert sind, die ungerecht, die unrein und anstößig sind, dann wirst du diesen Raum des Friedens verlassen, schneller als dir lieb ist. Und wenn du nicht das tust, was du durch das Wort Gottes gelernt, empfangen, gehört und gesehen hast, dann wirst du nicht in diesem Raum des Friedens von Gott bleiben. Seht ihr, wo Paulus seine Philipper haben möchte? Er möchte sie in diesem Raum vom Frieden von Gott haben. Er möchte, dass sie dort leben. Und nichts anderes gilt auch für uns, im Raum des Friedens von Gott zu leben. Und Menschen, die im Raum des Friedens von Gott leben, die werden eine Strahlkraft haben. Und Menschen, die darauf sensibel sind, die werden darauf aufmerksam werden. Sie werden diesen Unterschied in deinem Leben, meinem Leben erkennen und sie werden neugierig werden. Wo befindest du dich gerade? Befindest du dich im Raum des Friedens von Gott? Es fängt damit an, dass wir unsere Unstimmigkeiten beilegen. Und die haben wir auch in der GEC und uns ganz auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Gott allein die Ehre zu machen und gemeinsam im Glauben zu wachsen und zu reifen. Dann ist da die Freude am Herrn. Und diese Freude am Herrn ist unabhängig von unseren Umständen und macht uns auch freundlich im Umgang mit allen anderen Menschen. Und wir brauchen keine Angst, irgendwas an Freundlichkeit zu verschenken und dabei nichts zurückzukommen, weil wir wissen, dass wir nicht zu kurz kommen, weil Jesus bald wiederkommt. Und dann ist da das Gebet mit Bitten, Flehen und Dankbarkeit. Er bekommt unsere Sorgen und wir bekommen seinen Frieden. Und manchmal ist die Jagd nach diesem Frieden ein einziges Gebet und manchmal ein richtiger Gebetskampf über längere Zeit. Und damit wir diesen Raum des Friedens von Gott nicht frühzeitig wieder verlassen, ist es Paulus sein Anliegen, dass wir uns immer wieder auch mit unseren Gedanken auf das Gute ausrichten und auch das tun, was wir durch Gottes Wort gelernt, empfangen, gehört und gesehen haben. Ich sehne mich danach, in diesem Raum von Frieden von Gott zu leben. Und ich wünsche jedem, der diese Predigt hört, dass er auch diesen Schritt in den Raum des Friedens von Gott wagt. Eintritt in diesen Raum, wo er diese Erfahrung von diesem tiefen Frieden macht.